Herzlich willkommen im FairDogs Podcast. Ich bin Tine, Trainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und ihre Menschen in Regensburg und online, und ich habe mich in den letzten Jahren auf das Thema Trennungsstress spezialisiert. In dieser Folge spreche ich mit zwei tollen Kolleginnen darüber, warum das moderne Trennungstraining eigentlich auf Futter verzichtet und warum und wie wir es trotzdem gern einsetzen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Milo und Jenny, meine beiden liebsten Trennungsstress-Trainerinnen.
Hi Tine.
Hi Tine.
Schön, dass ihr da seid. Ich wollte heute gerne mal mit euch über das Thema Futter im Trennungstraining sprechen. Und ich dachte, ich werfe einfach mal so in den Raum, dass ich mit Millie damals dachte, auch ich trainiere das jetzt einfach so, indem ich ihr zwei gefrorene Kongs hinlege und einfach mal rausgehe. Heute weiß ich, dass das nicht so schlau ist. Wir wissen aber auch, dass man durchaus Futter im Training nutzen kann. Aber ich wüsste gerne erstmal von euch, warum ihr bei einem Hund, der Trennungsstress hat, das mit den gefrorenen Kongs jetzt vielleicht nicht so unbedingt machen würdet.
Okay, also wenn wir Futter im Trennungstraining einsetzen, ist schon mal ein großes Problem dabei. Also jetzt bei deinem Beispiel mit Millie und den gefrorenen Kongs ist es ja so, du hast ihr die hingelegt. Millie findet die, also sie ist ja sicherlich futtermotiviert, findet es dann super, geht an die Kongs ran und fängt an, sich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment ist es ja wahrscheinlich so gewesen, dass du dann begonnen hast, rauszugehen oder zur Tür zu gehen. Und da ist dann schon mal, der Hund hat eine gewisse Aufmerksamkeitsteilung oder da ein Problem mit dieser Teilung, dass er dann gar nicht so richtig mitbekommt, was du da eigentlich machst. Also das kann sein, dass der Effekt ist, dass der Hund überrascht wird davon, wenn wir Futter im Training, also gerade in Form von Futterspielzeugen benutzen, wo der Hund sich sehr darauf konzentriert, sich damit beschäftigt und du gehst dann raus. Kann sein, dass der Hund vielleicht merkt, wenn du draußen bist, jetzt ist sie weg und hört dann auf, und dann beginnt das trennungsbezogene Verhalten anzufangen. Das ist ein Problem. Das andere, das auch auftreten kann, dass der Hund eben, die Futterspielzeuge eben auch negativ verknüpft. Also das heißt, der Hund fängt vielleicht an und sieht dann noch im Augenwinkel, du gehst raus. Und es fängt dann schon das trennungsbezogene Verhalten und Stressreaktionen an. Und das verknüpft der Hund eventuell dann eben mit den Futterspielzeugen. Und dann ist schon das Problem, dass du es gar nicht mehr, wahrscheinlich gar nicht mehr weiter nutzen kannst, weil dann wird das Futterspielzeug zur Ankündigung für die Trennungszeit. Also das sind die ersten beiden Punkte, die mir jetzt in den Kopf kommen, warum ich es nicht so mache, mit, ja, wie du es beschrieben hast.
Ja, und Millie, also sie kriegt auch heute noch, bevor ich gehe, Futter, weil es einfach als Ritual beibehalten wurde. Aber bei ihr hat sich das eben nie eingestellt, dass sie dann schon reagiert hat beim Hinlegen der Kongs oder so, dass sie dann schon wuselig wurde, und sie nimmt die auch im Alltag gut, was einfach total zeigt, dass sie eigentlich gar keinen Trennungsstress hat. So, ne? Also ich hätte mir diese Kongs damals auch sparen können, aber ich würde es auf jeden Fall bei einem Hund mit Trennungsstress nie wieder so machen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es nicht nur das trennungsbezogene Verhalten verschiebt, sondern gegebenenfalls auch so verändern kann, dass wir die wirklich wichtigen körpersprachlichen Signale gar nicht mehr sehen, weil vielleicht ein paar Sachen übersprungen wurden, weil beim Fressen vielleicht subtilere Sachen eigentlich ablaufen würden. Also ein Hund, der in dem Moment dann nichts zu essen hat, der würde vielleicht zur Tür laufen, zum Fenster laufen oder gähnen oder irgendwas Subtileres zeigen. Und beim Fressen spult sich der Hund vielleicht aber schon so hoch, weil der Stress schon da ist, und beginnt dann vielleicht direkt zu weinen oder so nach dem Fressen. Also da fehlen uns dann einfach echt auch wichtige Informationen, wenn wir dann versuchen, über die Videoaufnahme das noch zu analysieren.
Genau, es gibt ja auch Hunde, die wirklich so viel Trennungsstress haben, von Anfang an auch, dass sie gar nicht fressen können. Also das hatten wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Es gibt ja wirklich, dass ein Hund so gestresst ist, so in der Angst und der Panik hängt, dass er weder fressen noch trinken kann. Und dann ist mit ein bisschen gefrorenen Kong hinlegen oder einen Kauartikel geben, ist es halt nicht getan. Und zum Zweiten finde ich halt auch manchmal, also Kong oder so ein Toppel oder so geht vielleicht noch, aber gerade bei Kauartikeln kann es gar nicht so ungefährlich sein, die dem Hund zu geben, wenn er damit alleine ist, weil da natürlich immer die Gefahr des Verschluckens besteht. Oder auch bei Kongs, da gibt es ja ganz schön gruselige Fotos teilweise, wie der Unterkiefer drin feststeckt, wenn die Konggröße oder diese Öffnungsgröße nicht groß genug ist für den Kiefer des Hundes oder klein genug, je nachdem. Genau, deshalb sollte man da auch vorsichtig sein, genauso wie mit anderen Futterspielzeug, Schleckmatten oder sowas werden ja auch ganz gern genommen, weil wir da auch nicht wissen, also ob der Hund dich in seinem Stressverhalten dann anfängt, das Futterspielzeug mitzufressen zum Beispiel.
Ja, richtig gute Punkte, auf jeden Fall. Und gleichzeitig wissen natürlich alle, die uns kennen, dass wir super, super gern mit Futter arbeiten in allen möglichen Trainingsbereichen und dass wir deshalb natürlich auch Wege gefunden haben, das Trennungstraining noch weiter zu optimieren mit Übungen, die durchaus auch mit Futter in Verbindung stehen. Und wir haben uns da ein bisschen was überlegt, heute ein bisschen was mitgebracht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich stelle mal die Frage in den Raum, wie können wir dann aber doch vielleicht Futter ins Training integrieren?
Also was ich gerne mache, ist außerhalb vom Training. Also wenn ich jetzt nicht gerade mit meinem Hund trainieren möchte, also Trennungszeiten trainieren möchte, dass ich Futter verstecke in den Räumlichkeiten, in denen der Hund nachher alleine bleiben soll oder in dem das Trennungstraining stattfindet. Das kann man auf ganz kreative Weise tun. Also man kann einfach ganz einfach ein bisschen Futter nehmen und das an unterschiedliche Orte legen, also auf dem Boden verteilen oder mal in eine Sofaritze stecken oder so. Man kann Futterspielzeuge verteilen, also gefüllte Futterspielzeuge, die man zum Beispiel in einen Spielzeugkorb oder eine Spielzeugkiste mit reinlegt. Eine tolle Kollegin von uns, die hat mal die Idee reingebracht, dem Hund Post zu schicken. Das nutze ich seitdem auch sehr gerne, dass ich so Briefumschläge sammle, alte Briefumschläge, da kommt ein bisschen Futter rein und die klebt man dann irgendwo an einen Kommodengriff zum Beispiel oder an den Tisch, je nachdem, wie groß der Hund ist, dass er da halt noch gut drankommt, dass er sich die mopsen kann. Genau, und das führt dazu, dass die Hunde viel mehr auf Entdeckungstour gehen im Prinzip in den Räumlichkeiten. Und das ist ja prinzipiell was Gutes, weil wenn der Hund irgendwann mal wirklich lange alleine bleibt, dann passiert es wahrscheinlich zwangsläufig mal, dass dem Hund irgendwann langweilig wird. Also sagen wir mal, der Hund kann schon wirklich gut alleine bleiben, aber es, ja, je nach Dauer ist es halt immer der gleiche Raum. Man muss sich ja irgendwie beschäftigen. Klar kann man schlafen, aber wenn man das genug getan hat und sonst keine Möglichkeiten hat, sich irgendwie zu beschäftigen, dann wäre das zum Beispiel eine gute Option, mal ein bisschen auf Schnüffeltour zu gehen, um zu gucken, ob man noch was vergessen hat zu finden. Und das zeigt auch meine Erfahrung zumindest, dass es viele Hunde sehr ausgiebig nutzen, dass sie, wenn sie die Erfahrung machen, da wird regelmäßig, sind da coole Verstecke, da kann man immer mal was entdecken, dass sie dann auch die Wohnung viel mehr erkunden gehen.
Aber jetzt habe ich ja so einen futtermotivierten Hund hier und das beliebteste Gegenargument ist ja, ich kann das gar nicht heimlich verstecken, weil mein Hund es sofort finden würde. Was hast du da für Tipps, wenn ich jetzt trotzdem mit diesen Findekeksen anfangen wollen würde?
Ja, das sind ja, die meisten Hunde sind ja sehr clever und versuchen da wirklich sofort immer zum Erfolg zu kommen. Das ist ja auch nur zu verständlich, würde ich auch machen. Als Kind, wenn Weihnachten war, habe ich auch immer schon mal ein paar Geschenke gesucht zum Geburtstag. Genau, also bei den Hunden finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn sie ihre Verstecke relativ zügig entdecken. Es geht ja nur darum, dass sie wirklich die Erfahrung machen. Man kann etwas entdecken. Man kann das aber auch, ich mache das meistens so, dass ich meinen Hunden, während sie Futter bekommen, also während sie fressen, und meine Hunde bekommen eigentlich immer Futter auf, also nicht aus dem Napf, sondern auf unterschiedliche Art und Weise, dass ich dann in der Zeit, in der sie da beschäftigt sind, verschiedene Dinge noch verstecke in anderen Räumlichkeiten und, ansonsten kann man es ja auch wirklich so machen, der Hund bekommt einen Kong oder eine Schleckmatte irgendwie in seinem Körbchen und am besten dann in einem anderen Raum und man versteckt dann im Rest der Wohnung seine Futterspielzeuge und Futterpäckchen und was man sonst so vorbereitet hat. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Wenn der Hund mehrere Bezugspersonen hat, ist das nämlich auch noch eine Möglichkeit. So läuft es nämlich bei uns hier. Dann es gibt Tage in der Woche, in denen nicht ich mit Poppy spazieren gehe, sondern eben ihre andere Bezugsperson. Und dann schaue ich, dass ich in der Wohnung eben Futter verstecke. Ich nutze dafür auch ganz gern Futterspielzeuge oder so Lotusbälle. Du hast ja auch schon erwähnt, dass man alles, also verschiedene Sachen dafür nehmen kann mit den Briefumschlägen. Das ist eine coole Idee. Man kann auch Strümpfe nehmen, die kann man auch zum Teil noch irgendwo so ein bisschen, also die meisten Menschen haben immer einzelne Strümpfe irgendwo rumliegen oder also irgendwelche alten Socken, die nicht mehr so gut sind. Da kann man auch einzelne Kekse reinstecken und dann die Socke vielleicht irgendwo festbinden. Genau, das mache ich ganz gerne.
Ich möchte auch nochmal betonen, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass der Hund dann in Trennungszeiten wirklich etwas finden sollte oder muss. Also das höre ich auch öfter, dass dann gesagt wird, ja, aber der hat halt vorher schon alles gefunden und dann ist es ja weg. Darum geht es jetzt gar nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass der Hund einfach was zu tun hat und Erkundungsverhalten innerhalb der Wohnung zeigen kann. Und wenn dabei was rumspringt, umso besser. Also wenn er dann doch nochmal vielleicht einen kleinen Krümel entdeckt, aber es wird halt auch überall noch danach riechen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wenigsten jeden Tag saugen und putzen und alles desinfizieren. Und dann wird es auf jeden Fall noch nach Futter riechen. Und allein das sorgt ja schon für Stimulation. Also dass der Hund einfach ein paar Reize wahrnehmen kann und nicht mehr so in seinem normalen Trott in der Langeweile hängen bleibt und ja, dann vielleicht auch eher in Stressverhalten rutscht.
Und manchmal gibt es ja auch unbeliebtere Sachen, die noch zu essen rumliegen gelassen werden. Eine Hündin, die ich im Training habe, die hat dann irgendwie so ein Stück Möhre erst sich noch später aus so einem Karton rausgefischt. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Milos Thema. Du wolltest ja auch über Möglichkeiten wie Futtersuche oder so sprechen und das integriere ich auch total gerne. Und wenn da irgendwelche verschiedenen Sachen drin sind und die Möhre vielleicht nicht ganz so beliebt ist oder wurde die Möhre tatsächlich später mal in einer Trennungszeit gegessen, was nicht nur irgendwie für den Hund ganz nett ist, sondern uns ja auch total viel Aufschluss darüber gibt, was der Hund gerade überhaupt leisten kann und wie das Stresslevel des Hundes ist. Also wenn ein Hund in einer Trennungszeit eine unbeliebte Möhre isst, ist das natürlich mega, mega cool, weil wir wissen, dem geht's eigentlich gerade ganz gut und er denkt sich so, ja, okay, dann esse ich die Möhre jetzt auch noch.
Genau, also das ist eben auch ein guter Punkt, eben um gucken zu können, welches Verhalten zeigt der Hund während der Trennungszeit, was kann er noch zeigen, aber zum Trennungstraining gehört halt eigentlich noch viel mehr, eben nicht nur unsere Trainingspläne, nicht nur das wirklich das zur Tür gehen, das Haus verlassen und so weiter, sondern wir gucken eben auch, dass wir gucken, dass den Hunden insgesamt sehr gut geht. Also wir schauen eben auch aufs Wohlbefinden und deswegen sind auch die ganzen Sachen, die jetzt Jenny schon angesprochen hat, auch so wichtig, weil wir da den Hunden atypisches Verhalten ermöglichen. Also das heißt, es ist eine Bedürfnisbefriedigung von den Hunden. Sie können der Nahrungssuche nachgehen. Das ist nochmal was anderes eben, wie wenn ich einfach das Futter in der Schale hinstelle. Das heißt nicht, dass wir das gar nicht machen müssen oder können. Ja, aber es ist einfach, für viele Hunde ist es was anderes, wenn sie ihre Nahrung selbst ein Stück weit beschaffen müssen. Das fühlt sich gut an, das Verhalten. Und deswegen versuchen wir auch, das in den Alltag zu integrieren. Das ist für alle Hunde wichtig, aber eben dann auch besonders für Hunde, die den Trennungsstress sozusagen überwinden sollen. Die möchten wir möglichst auf einem Level haben, wo sie sich sehr gut fühlen. Und deswegen integriere ich das auch gerne bei allen Hunden im Training in den Alltag. Und das können die ganzen Sachen sein, die Jenny schon erwähnt hat, aber eben auch so simple Karton, Behälter suchen können das sein. Also, dass ich mit meinem Hund zum Beispiel 4 Kartons hinstelle im Wohnzimmer und in den Kartons und um die Kartons herum Kekse verteile oder auch sein Trockenfutter. Also das ist eine Möglichkeit, auch einfach den Hund so zu füttern. Und dann kann der Hund da sein Futter raussuchen. Für manche Hunde ist es noch ein bisschen einfach. Denen kann man auch weiteres Papier in die Kartons mit reinmachen oder auch Stoff. Wichtig ist immer, dass ihr eure Hunde dabei beobachtet. Also wir hatten ja auch schon den Sicherheitsaspekt. Deswegen, wir machen es immer beobachtet auch erstmal. Natürlich, wenn die Hunde mit in die Futtersuche gehen und sich mit Sachen beschäftigen. Es gibt ganz viele kostenfreie Sachen. Also man kann alte Handtücher nehmen und die aufwickeln. Da findet man also auch im Internet super Ideen, dass die Hunde eben sich hinsichtlich Nahrungssuche wirklich ausleben können. Und auch das Schnüffeln, das fühlt sich für die Hunde richtig gut an. Und oft ist es ja auch so, dass wir, dass viele Hunde draußen sehr viel erleben und draußen der ganze Spaß stattfindet. Ne? Man geht mit ihnen spazieren, dort wird gespielt, dort wird geschnüffelt, dort treffen sie auch andere Hunde und viele Gerüche. Und in der Wohnung passiert dann nichts mehr. Aber in der Wohnung, also das so als reizarmen Ort zu haben, ist halt eher ja kontraproduktiv fürs Trennungstraining, weil der Hund soll ja auch in gewisser Weise sich in der Wohnung wohlfühlen, auch wie Jenny schon gesagt hat, gewisse Verhaltensweisen zeigen können, die sich gut anfühlen.
Genau, und das muss eben nicht oder sollte sogar in diesem Fall gar nicht in der Trennungszeit stattfinden. Das will ich nur noch mal kurz hervorheben. Du hast es schon gesagt, aber das kann irgendwann am Tag stattfinden. Ich baue das ganz gerne bei den meisten Hunden im Trennungstraining irgendwo so innerhalb der letzten 1-2 Stunden vor der Trennungszeit ein, so dass die Kartons dann auch stehen gelassen werden können für die Trennungszeit, so dass der Hund da mal in Anführungsstrichen drüber stolpern kann. Und das ist, ja, viele denken so im Rahmen von Auslastung, so könnte man es auch nennen, aber wir versuchen eben mehr auf die Bedürfnisbefriedigung zu achten und dafür ist das wirklich eine ganz tolle Möglichkeit. Ich finde immer noch mal die Regel ganz wichtig, ich stell die so auf, dass der Hund wirklich komplett fertig sein muss mit der Kartonsuche. Nicht fertig im Sinne von alles muss weg sein, sondern ich sage immer so, der soll sich so 1, 2, 3 Minuten schon mal komplett von dieser ganzen Suchlandschaft abgewandt haben, sich mit irgendwas anderem beschäftigt haben oder sich irgendwo hingelegt haben, bevor man dann überhaupt mit dem ersten Schritt des Trainingsprotokolls starten würde. Macht ihr das auch so?
Ja, genau. Ich mache das auch so, dass ich das im Vorfeld empfehle, also dass die Hunde, bevor das Training anfängt, einfach die Bedürfnisse befriedigt sind und dazu gehört eben auch Essen. Also ein Hund, der Hunger hat, kann sich ja, wenn er alleine ist oder auch im Training jetzt während Trennungszeiten, kann er sich ja nicht einfach was zu essen holen, so wie wir, wenn wir jetzt denken, oh, ich habe aber meinen Bauch, der brummelt schon ganz doll, ich gehe mal zum Kühlschrank und guck mal, was es da so gibt. Das können die wenigsten Hunde. Also gibt vielleicht welche, die den Kühlschrank öffnen können, aber wahrscheinlich wird dann der Mensch dafür sorgen, dass das in der Alleinebleibzeit nicht möglich ist. Von daher sollte dieses Bedürfnis auf jeden Fall gestillt sein, bevor es an Trennungszeiten geht. Genau, und das, was du meintest, Tine, dass wir das halt nicht zu nah an den Start des Trainings packen, das hat ja dann auch damit zu tun, was wir schon am Anfang gesagt haben, dass wir das eben nicht ja, so sehr als Ablenkung nutzen wollen, weil wir es nicht als ersten Schritt sozusagen, als schon mit integrieren in das Trainingsprotokoll, in das Trennungstrainingsprotokoll, sondern eben als Bedürfnisbefriedigungsmaßnahme nutzen.
Ja. Genau, und ich habe noch meine Lieblingsübung mitgebracht, die ich auch gern mit den Teams außerhalb des Trainingsprotokolls aufbaue. Und das sind so entspannte Tricks auf einer Decke. Also Deckentraining könnte man jetzt eigentlich sagen, haben wir soweit auch erstmal aus dem Trennungstraining ausgeschlossen, zumindest so, wie es vielleicht früher gemacht wurde oder wie es manche heute noch machen, dass der Hund auf der Decke irgendwie jetzt bleib lernt oder so, dass der da liegen bleiben muss, während man irgendwie immer wieder aus der Wohnungstür rausgeht oder so. Sowas machen wir nicht. Aber man kann durchaus trotzdem eine Decke einfach positiv verknüpfen. Und ich verknüpfe eben Decken gerne außerhalb der Trennungszeiten mit so entspannten Tricks wie zum Beispiel Seitenlage oder Kinn ablegen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man diese Übungen nicht so aufregend gestaltet. Also der Mensch hat eine relativ ruhige Körpersprache, entspannt, setzt sich vielleicht daneben während der Übung, hat eine ziemlich hohe Belohnungsrate. Also wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Hund in den Frust kommt. Ich nutze dafür auch gerne Futterbelohnungen, die nicht so hochwertig sind, gerne also auch das Trockenfutter. Und dann können wir ganz in Ruhe, ohne Leistungsdruck, uns überlegen, was gibt es denn so für entspannte Tricks, wie zum Beispiel das Kinn ablegen, und können das einfach nur zum Spaß auf dieser Decke, um die Decke positiv zu verknüpfen, um auf der Decke was Schönes zu machen und um dann vielleicht noch ein entspanntes Verhalten auf der Decke hervorzurufen, können wir das üben. Das mache ich total gerne. Das muss gar nicht so oft und gar nicht so lang geübt werden. Ich sage immer so ein, zweimal am Tag für so maximal 2-3 Minuten. Es würde aber auch völlig reichen, einmal am Tag das 2 Minuten lang zu machen. Und diese Decke, da finde ich dann nur ganz wichtig, dass die eben auch außerhalb der Trennungszeiten und auch außerhalb der Trickübungszeiten noch ein bisschen mit rumliegen bleibt, weil was wir auf jeden Fall auch verhindern wollen, ist, dass die Decke jetzt eine spezielle Erwartungshaltung hervorruft. Also das ist wirklich wichtig, wenn wir mit Futter arbeiten und der Hund dann später aber in den Trennungszeiten keinen Zugang zu Futter hat, denn dieses Verhalten wie Kinn ablegen auf der Decke wird in einer Trennungszeit eben nicht zur Futterbelohnung führen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Decke, dass wir das eher so als Prinzip sehen, die soll positiv verknüpft werden, der Hund soll die irgendwie ganz cool finden, aber das ist jetzt kein Gehorsamstraining, und die Decke soll eben auch nicht diese Erwartungshaltung hervorrufen. Deshalb liegt die im Alltag auch einfach mal so mit rum und kann dann in Trennungszeiten günstig platziert werden. Ich platziere die ganz gern zwischen der Barriere und dem Liegeplatz. Das ist dann bei den meisten Leuten irgendwo zwischen Wohnungstür und Hundebett. Und ich sehe das so ein bisschen als so eine Art Zwischenschritt an und habe das jetzt schon öfter auch erlebt, dass wenn Hunde dann vielleicht sich so ein bisschen im Flur so feststehen oder so oder ihre Runden drehen und dann auch da wieder quasi in Anführungsstrichen über die Decke stolpern und mal gucken, ach, die riecht auch noch ein bisschen nach Keks und ach, die finde ich irgendwie ganz nett, vielleicht setze ich mich da wenigstens mal kurz hin und überleg nochmal, ah ja, finde ich jetzt doof, dass mein Mensch weg ist, was könnte ich denn noch so machen? Und dann ist das so eine Art Zwischenstation vielleicht zum Liegeplatz, wo sie dann sagen, na gut, dann haue ich mich wieder hin, oder Zwischenstation zu den Kartons, wo der Hund dann sagt, ah, da gehe ich auch nochmal gucken. Also auch hier geht es wieder um das Erweitern des Verhaltensrepertoires, um positive Erfahrungen und um einfach so einen kleinen Puzzlestein, den man noch außerhalb von Trennungszeiten mit einfügen kann.
Das ist spannend. Hast du die Erfahrung gemacht, dass das den Hunden bei der Selbstregulation dann hilft?
Ja, total. Also gerade Hunden, die Schwierigkeiten haben, aus dem Flur wegzukommen. Es ist ja auch so eine Angst da, sowohl bei den HundehalterInnen als auch bei vielen TrainerInnen, und ich habe das auch immer noch in gewissem Maße, wenn der Hund an der Tür hängen bleibt, wenn der Hund sich vor die Tür setzt, vor die Tür legt. Es fällt aber manchen Hunden eben einfach schwer, sich von dort zu lösen, und denen gibt es ein gutes Gefühl, sich dort aufzuhalten und nochmal gucken zu können, ob sie nicht doch schon hören können oder riechen können, wann der Mensch wiederkommt. Und wenn dann die Decke so als Zwischenstation platziert ist, dann nehmen das viele Hunde wirklich gerne an. Eine Decke ist ja jetzt nicht so ultra bequem, das heißt, ich habe nur wenige Hunde, die sich da so richtig draufflezen. Das gibt's auch, aber dann oft nicht über längere Zeiten, sondern die sitzen dann da, die liegen dann da und sind ganz dankbar für die Pole Position mit Blick auf die Tür und sagen dann irgendwann, naja gut, jetzt reicht's mir aber auch, dann gehe ich jetzt doch wieder auf meinen Liegeplatz, weil jetzt will ich wirklich schlafen. Ne? Also die Decke ist dann kein richtiger Ruheplatz, sondern die ist einfach nur so eine nette Zwischenstation.
Ich kann da noch ein anderes Beispiel erzählen. Und zwar habe ich das eine Zeit lang relativ intensiv mit der Frieda geübt, also mit meiner eigenen Hündin. und war total erstaunt, als sie mir das von sich aus bei unserem Tierarzt angeboten hat, im Wartezimmer. Und das ist ja auch so ein Ort, der ist bei ihr zumindest eher mit Stress verknüpft. Klar üben wir dran, dass sie sich da wohlfühlt und so weiter, aber es ist jetzt nicht easy peasy für sie, sich dort aufzuhalten. Alleine schon die anderen Gerüche von Hunden, Katzen, der Tierarztgeruch an sich. Von daher wird es stressig für sie gewesen sein. Und ich habe es mir auch so erklärt, dass sie, dass dieses Verhalten, also was sie dann gezeigt hat, sie macht ganz oft den Kopf ablegen zum Beispiel, dass ihr das hilft bei der Regulation. Also das war ganz spannend zu sehen, dass sie mir das angeboten hat. Ich habe es gar nicht so angefangen. Also ich habe jetzt nicht die Decke hingelegt und gesagt, ja, wir machen jetzt mal unsere entspannten Tricks, sondern sie hat angefangen, den Kopf abzulegen, mich dabei so ein bisschen nach oben hin anzuschielen. So nach dem Motto, kommt da jetzt noch was? Lohnt sich das? Genau, und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, lohnt sich das. Wenn du das schon so toll anbietest, dann gibt es dafür auch was. Und dann haben wir da im Wartezimmer die Zeit einfach überbrückt mit ein paar entspannten Tricks.
Ja, und viele Teams wollen ja doch irgendwie das Alleinbleiben auch übertragen auf andere Orte. Wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie problematisch das Alleinbleiben oft nach einem Umzug und aber eben auch nach einem Einzug ist, wenn der Hund gerade frisch in die Familie reinkommt. Und so eine Decke ist einfach super zum Übertragen, denn wenn, ich habe einige, die wollen dann auch, dass der Hund im Büro das Alleinbleiben lernt und in der Ferienwohnung und im Auto und sonst wo. Und so eine Decke kann, wie zum Beispiel auch ein Entspannungsduft oder andere Hilfsmittel, kann das ein Puzzleteil sein, was bei der Übertragung halt auch ein Stück weit hilft, weil es was Bekanntes ist, was positiv verknüpft ist und was der Hund irgendwann vielleicht schon mal als Regulationshilfe genutzt hat.
Was würdest du denn denen entgegnen, die jetzt sagen, ah, aber wenn ich das dann, diese Decke dann da hinlege, wenn der Hund alleine ist, erwartet der ja vielleicht, dass da jetzt Futter kommt, wenn ich da drauf gehe. Das ist ja so ein Argument, was dann häufig kommt.
Ja, da würde ich sagen, finde ich ein super gutes Argument, weil der Frust in Trennungszeiten ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das kann ganz leicht dazu führen, dass der Hund vielleicht vorher noch dachte, okay, was mache ich? Ich gehe auf meine Decke, dann passiert bestimmt was Gutes, dann kommt Futter und dann kommt kein Futter und dann kommt erst recht der Frust. Deshalb finde ich das ein sehr gutes Argument und finde es ganz wichtig, das dann in Trennungszeiten zu beobachten. Was passiert, bevor der Hund zur Decke geht? Was passiert, nachdem der Hund zur Decke geht? Und wenn ich beobachte, dass der danach in den Frust kommt, da muss ich mir überlegen, ob ich die Decke im Alltag doch noch öfter liegen lassen muss, dass es quasi so ein bisschen zu so einem ausgewascheneren Signal wird und nicht zu einem zu einer so hohen Erwartung führt. Oder ich kann mir dann noch überlegen, die Decke ganz wegzulassen. Oder ich kann überlegen, mit einem Futterautomaten zu arbeiten. Also da gibt's wirklich viele Möglichkeiten. Ich finde, die Decke sollte jetzt gar nicht so als Element gesehen werden, die jeder Hund in Trennungszeiten braucht, sondern ich nutze es vor allem gerne für Leute, die einfach sagen, oh, ich will aber jetzt nicht nur diese Übung machen mit dem Trainingsprotokoll, sondern ich will außerhalb dessen auch noch was machen. Oder ich will im Urlaub auch weiter üben, auch wenn ich da keine Trennungszeiten übe. Aber es ist einfach so ein weiteres schönes Element. Und wenn es nicht funktioniert, schmeißen wir es wieder raus.
Ja, super. So sehe ich das auch. Und ich finde halt auch, das Gleiche könnte man über Napf sagen. Also der ist ja bei den Hunden, die aus dem Napf gefüttert werden, das ist ja ähnlich. Also die erwarten ja dann da auch Futter. Aber Hunde lernen ja kontextabhängig, also sehr stark kontextabhängig. Und der Mensch als mit ausschlaggebendes Signal dafür, dass Futter kommt, ist ja schon, ja, recht wichtig, so bei der Decke und auch beim Napf, passiert das ja eigentlich immer nur in Verbindung mit dem Menschen. Und ich glaube, die meisten Hunde können das ganz gut unterscheiden. Und für alle anderen, wie du ja auch schon gesagt hast, ist es super, das einfach zu beobachten und auf dem Schirm zu haben.
Genau, sehr schön. Ich finde, wir haben ein paar schöne Ideen zusammengetragen für diejenigen, die sagen, oh, ich würde schon gern irgendwie mit Futter arbeiten, weiß aber, dass es nicht so gut ist, direkt bevor ich gehe, dem Hund jetzt irgendwie einen Kauartikel oder irgendwas zu essen hinzulegen, zumindest nicht zu Trainingszwecken, ne? Also man kann das später als Ritual durchaus nutzen, aber wenn man jetzt anfängt zu trainieren, ist es nicht sinnvoll, das am Anfang so zu machen. Und ich hätte gern, dass ihr noch eure Abschlussgedanken reingebt, was euch am allerwichtigsten ist zum Thema Futtereinsatz im Trennungstraining.
Also mir ist tatsächlich am wichtigsten, nochmal zu betonen, dass der Hund möglichst satt sein sollte, wenn es an die Alleinebleibzeit geht oder an die Trainingszeit, weil Hunger einfach ein Grundbedürfnis ist eigentlich das Stillen von Hunger, dass man eben satt sein kann, dass man gegessen hat. Und wenn zusätzlich zu dieser vielleicht auch etwas unangenehmen Situation des Alleineseins dann noch dieses Hungergefühl aufkommt, dann verschlechtert sich das halt extrem. Das heißt, Futter ist wichtig fürs Trennungstraining, aber halt nicht in der Trainingszeit, in der Trennungszeit selber.
Ja, für mich ist nochmal wichtig, dass wir uns wirklich klar machen, dass wir Futter eben drumherum nutzen im Training und nicht eben im direkten Trennungstraining. Also dass es ein Bestandteil ist und dass es auch dass wir uns den ganzen Alltag vom Hund angucken, aber wenn wir direkt am alleine bleiben trainieren, dass wir da eben nicht versuchen, den Hund irgendwie anderweitig zu beschäftigen, dass wir da nicht uns sozusagen den Blick darauf auf das Verhalten verfälschen, weil das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, Tine, dass wir da ganz viel übersehen können.
Ja. Und das kommt dabei rum, wenn wir unsere Abschlussgedanken nicht vorher absprechen, denn ich wollte genau das Gleiche sagen wie du, Milo, dass es wahrscheinlich irgendwie 395 Möglichkeiten gibt, Futter um das Trennungstraining drumherum, den ganzen lieben langen Alltag lang einzusetzen, auf wirklich so viele verschiedene Arten und Weisen. Es ist einfach eine endlose Liste an Möglichkeiten und eben ausgerechnet nicht in der Trennungszeit. Also es hat trotzdem mit Trennungstraining was zu tun, aber wir nutzen es eben nicht in der Trennungszeit. Schön, dass wir uns da so einig sind. Super. Ich danke euch. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch und sage, macht's gut.
Macht's gut, Tina.
Bis dann.
Wenn du Hundetrainerin bist, dann folge t.m.dogpro doch gern auf Instagram. Den Link findest du in den Shownotes, denn wir starten gerade ein Projekt für TrainerInnen, die das Thema Trennungsstress in ihrem Trainingsalltag nebenbei mit bearbeiten müssen oder wollen, aber nicht die Kapazitäten haben, um dafür die nötigen Weiterbildungen zu machen. Wir zeigen TrainerInnen im deutschsprachigen Raum, wie sie trotzdem gute Basics an ihre Teams weitergeben können, um Trennungsstress zu erkennen und die ersten Trainingsschritte erfolgreich umzusetzen. Wenn du Hundehalterin bist, dann folge uns gern unter tjm.dogtraining auf Instagram und bald werden auch die neuen TJM-Podcast-Folgen auf einem eigenen Kanal veröffentlicht. Und wir freuen uns, wenn du dann auch wieder reinhörst. Bis dahin!